Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Weißer Rauch heute Abend über der Sixtinischen Kapelle in Rom. Die Papstwahl ist entschieden. Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt. Zehntausende auf dem Petersplatz brechen in Jubel aus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es war um kurz nach 19 Uhr, als der weiße Rauch signalisierte, die im Konklave versammelten 115 Kardinäle haben einen Nachfolger für Benedikt XVI. Gefunden. Die Entscheidung fiel im fünften Wahlgang mit 2/3 Mehrheit. Noch ist der Name des neuen Papstes nicht bekannt. Er wird sich, wie es dem Ritus entspricht, in Kürze auf dem Balkon des Petersdoms den Gläubigen präsentieren. Zur Situation auf dem Petersplatz jetzt direkt aus Rom mein Kollege Michael Mantlik.
Und in der Tat ist im Moment die Spannung, man kann das so sagen, auf dem Siedepunkt. Der Petersplatz ist voll gefüllt, restlos gefüllt mit Menschen, die schon seit Stunden gewartet haben und jetzt auch noch der Rest auf den Platz drängt. Denn in Kürze wird es soweit sein, der neue Papst wird auf der Loggia des Petersdomes vorgestellt werden. Wir wissen noch nicht, wie er heißt, wir wagen aber eine Prognose. Bei mir ist Monsignore Thomas Frauenlob, Mitarbeiter in der Vatikanischen Bildungskongregation. Monsignore, wie könnte denn der neue Papst heißen, ohne dass wir wissen, wer es ist?
Ja, also mit Benedikt im 16. Er hat das erinnert an das 50-jährige Jubiläum des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Konzil, das fortgeführt wurde von Montini, der Paul VI. Hieß. Und es ist gut denkbar, dass der neue Papst vielleicht jetzt in Kontinuität Paul VII. Hier heißt.
Nun ist es ja so, dass mit dem Zeitpunkt der Wahl kurz nach 19 Uhr bis jetzt ja eine Zeit vergeht. Was passiert denn in dieser Zwischenzeit? Warum dauert es so lange, bis der Papst auf der Loggia erscheint?
Nachdem der neu gewählte Papst die Wahl angenommen hat, zieht er sich zurück, um sich mit den päpstlichen Gewändern zu bekleiden. Währenddessen wird ein Thron aufgebaut und das erste ist dann das Treueversprechen der Kardinäle, die sozusagen jetzt wieder ein Oberhaupt haben. Und danach wird der Protodiakon auf die Loggia des Petersdomes treten und wird den neuen Papst verkünden, den Namen, wer gewählt wurde und seinen Papstnamen, den er angenommen hat. Und dann warten wir sozusagen auf das Erscheinen des Papstes, umgeben von seinen Kardinälen, die neben Loggien besetzen werden.
Nun war die Wahl erfolgt im fünften Wahlgang. Das ist ein Wahlgang mehr gewesen als vor 8 Jahren, als der damalige, allerdings auch als Favorit ins Rennen gegangene Josef Kardinal Ratzinger gewählt wurde. Diesmal hat es, wie gesagt, einen Wahlgang länger gedauert. Wir fragen uns, war das nun das Ergebnis eines möglicherweise zerstrittenen Kardinalskollegiums, die sich vielleicht nicht so schnell einig werden konnten, oder war das vielmehr sogar eine schnelle Einigung, nachdem ja Kardinaldekan Angelo Sodano in der Messe, in dem Gottesdienst zu Beginn des Konklaves gesagt hat, mehr Einheit, man soll sich sozusagen um die Einheit der Kirche bemühen.
Die Bemühung um die Einheit der Kirche und die auch darzustellen durch eine schnelle Wahl ist sicherlich richtig. Im Gegensatz zu vor 8 Jahren gab es keinen wirklichen Spitzenkandidaten, sodass also der fünfte Wahlgang mit einem Ergebnis eigentlich ein relativ zügiger Vorgang des Konklaves war.
Nun kann man auf dem Platz sehen, es ist im Grunde die ähnliche Situation wie an einem festlichen Ostersonntag. Vorhin ist die Schweizer Garde aufmarschiert und italienisches Militär und Polizei. Das hat wohl den Grund, dass das Ganze ja auch eine ähnliche Bedeutung hat, wie zum Beispiel am Ostersonntag. Es wird ja dann dieser Segen Urbi et Orbi verkündet werden des neuen Papstes.
Ja, natürlich. Es ist ein entscheidender Augenblick. Viele Menschen wollen dabei sein, es live erleben, diese Atmosphäre sozusagen schnuppern, die hier herrscht. Und es ist ähnlich dem Ostersonntag, aber der neue Papst wird ja in Bälde häufig in der Öffentlichkeit auftreten, denn es beginnt die Karwoche da mit dem Palmsonntag und er wird in wenigen Wochen den zweiten Segen für die Stadt und den Weltkreis geben, nämlich am Ostersonntag Urbi et Orbi.
Es gab auch noch nie eine Papstwahl, die von einem derart großen Medienkontingent begleitet wurde. Weit über 6.000 Journalisten haben sich in den letzten Tagen akkreditiert. Dieses Signal, die Bilder, die Sie jetzt sehen, gehen auch als Mondovision hinaus in die Welt. Viele Millionen, die dieses Ereignis jetzt betrachten, mitverfolgen können. Wenn die Menschen jetzt jubeln, dann hat das vermutlich den Grund, dass nicht schon der Kardinal Protodiakon, der dann das Habemus Papam verkündet oder verkünden wird, erscheint, sondern es wird noch ein Teppich, ein Papstwappen ausgerollt werden oder entfaltet werden auf der Loggia.
Es ist immer so, dass vor der Loggia das Wappen des amtierenden Papstes gezeigt wird. Es ist ziert sozusagen diesen Balkon. Und es wird hier natürlich, nachdem er noch nicht weiß, welches neue Wappen der neue Papst haben wird, wird noch das Wappen Benedikts des 16. zu sehen sein. Und ist ein schönes Symbol, dass das Papsttum in Kontinuität steht, auch wenn die Personen wechseln.
Nun war ja in den vergangenen Tagen immer spekuliert worden, wird es wieder ein Italiener, wird es ein Papst vielleicht aus einem anderen Kontinent erstmals. Die Spekulationen sind ja da, wenn man das so sagen darf, ins Kraut geschossen. Noch bis gestern wurden 15 Namen genannt von möglichen Kandidaten. Wie sehen Sie das?
Ja, es gibt einen Teil der Italiener, die gern wieder einen Italiener auf dem römischen Bischofsstuhl sehen würden. Es ist ja auch eine Diözese hier in Rom und natürlich Italien ist die prägende Kultur in der Umgebung. Andererseits gibt es auch genügend Italiener, die sagen, lieber keinen Italiener mehr, sondern wir wollen auch, dass die Weltkirche sich im Papst, in der Person des Papstes widerspiegelt.
Jetzt brandet Jubel auf.
Es wurde jetzt, wurden die Lichter in der Aula delle Benizioni angeschaltet, das heißt, es tut sich was. In Kürze werden die Türen aufgehen und es wird dieses große Tuch entfaltet, um sozusagen für den Protodiakon die Bühne zu bereiten.
Den ganzen Tag über war mit Spannung erwartet worden, ob die Kardinäle noch heute eine Entscheidung über das neue Kirchenoberhaupt treffen würden. Wir geben jetzt ab nach München zu Sigmund Gottlieb.
Die großen Probleme der katholischen Kirche, der Kirche insgesamt angeht, wo wir den Blick noch nicht hingeworfen haben, das ist der Blick nach Deutschland, wo ja ganz besondere Vorstellungen auch in Richtung eines neuen Papstes formuliert und artikuliert werden.
Ja, da werden sehr viele Wünsche geäußert und formuliert. Ich glaube, da ist sehr viel übertriebene Hoffnung drin. In der Kontinuität wird der neue Papst so viel Neues gar nicht machen. Er wird keine Brüche riskieren, also Frauenordination, Zölibat abschaffen. Ich glaube nicht, dass er das tun wird.
Warum diese Zurückhaltung?
Weil die katholische Kirche eine in Evolution denkt. Da gibt es keine Brüche, da wird so langsam weiterentwickelt. Da werden Dinge zugelassen. Und deshalb meine ich ja, dass ein Papst, der nicht durchgreift, der die Bischöfe mehr einbezieht, mehr Luft lässt, dass da die Entwicklung am Ort in den Nationalkirchen, auch bei uns in Deutschland, einen Weg nimmt, der durch Reformen von oben nicht diktiert werden kann, sondern der dann selbstverständlich eine reformierte katholische Kirche am Ende hervorbringt.
Ja, ab Primas, das ist ja die Frage. Hans-Peter Oschwald hat das zu Recht gesagt, der kann das gar nicht alles in Angriff nehmen, was zu lösen wäre, aber er muss im Grunde eine Agenda haben. Er muss eines oder zwei Kernthemen haben, die er in Angriff nimmt. Aus Ihrer Sicht, was wäre höchste Priorität?
Es wäre ganz sicher die Ökumene, ein wichtiger Faktor, aber wohl anders, als es von deutscher Sicht her ausschaut.
Deutsche Sicht heißt Ökumene, evangelisch-katholisch. Ja. Benedikt XVI. Hat Ökumene immer anders verstanden.
Ja. Und dann muss er ganz sicher die Kollegialität der Bischöfe unterstreichen, die Zusammenarbeit mit den Ortskirchen. Wenn ich mir nur vorstelle, dass Benedikt XVI. Den Engländern ja auch noch ihre besondere Tradition gelassen hat, die zur Kirche gekommen sind. Vielleicht geht einmal die Ökumene diesen Weg, dass es bei uns in Deutschland auch so etwas gibt und bei den Griechen und so weiter. Ja. Ich wäre sehr froh, wenn wir mal outside the box denken könnten, außerhalb der gewohnten Pfade.
Hans-Peter Oschwald, das Thema Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ist ja sehr engagiert, das muss man sagen, von Benedikt XVI. Angegangen worden. Das ist ihm auch sehr zu Herzen gegangen. Da hat er auch massiv durchgegriffen. Aber das Thema ist ja noch nicht beendet und es ist noch nicht ausgestanden.
Das Thema wird auch so schnell nicht beendet werden. Aus meiner relativ begrenzten Übersicht kann ich nur sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo auf der Welt ein Bischof gibt, der nicht dieses Problem in seinem Bistum hätte. Es ist ein ganz gravierendes Problem, das schlicht und einfach nur zu lösen ist, indem die Kirche langsam aber sicher von einer verklemmten Sexualmoral Abschied nimmt und eben mehr die Menschen ernster nimmt. Die Frauen, die brauchen ja nicht Priesterin werden, das ist eine falsche Sicht, aber einfach die Rolle der Frau aufwerten. Dann entspannt sich da manches. gut zu machen, lassen sich die Dinge einfach nicht mehr. Man kann eigentlich nur die Lehren daraus ziehen und sagen, wir müssen alles tun, dass die Verklemmtheit aufhört, dass wir einen Klerus haben, der in der Welt bestehen kann und einfach diese Skandale dann von sich aus, von innen heraus nicht mehr stattfinden.
Nun schauen wir auf die Bilder und gucken mal, ob hier eine neue Entwicklung eintritt. Aus unserer Perspektive heraus noch nicht ab primas, aber man kann sich schon sehr gut vorstellen, wenn der neue Papst jetzt hier in dieser Kammer der Tränen sich aufhält, wo im Grunde ja eine völlig neue Lebensphase für ihn beginnt, nämlich der Abschied aus der Welt und der Anfang eines Papstamtes, das so schwer ist, wie wir es eben beschrieben haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch eine gewaltige Last für den Neuen ist. Ich erinnere mich, Benedikt XVI. Sagte damals, ich habe lange gehofft, dass das Fallbeil dieses Amtes an mir vorbeiginge.
Ja. Ich kenne das auch von Abtswahlen her, aber ich schreibe dann den Äbten, du kannst vertrauen auf den Heiligen Geist, aber auch auf die Mitarbeit und das Wohlwollen deiner Brüder. Ja. Du musst nicht alles allein machen.
Danke, wir geben an dieser Stelle noch einmal ab zu Steffi Staus. Es ist ja klar, man sieht das auch in dieser totalen Einstellung. Die Emotionen verdichten sich hier bei den Menschen auf dem Petersplatz und da schalten wir jetzt hin.
Die Spannung steigt und steigt und steigt. Das merkt man hier richtig. Es wird immer voller. Ich muss auch jetzt so langsam hier um meinen Platz kämpfen, denn es wird langsam so voll. Die Menschen drängen auf den Petersplatz. Und wenn man sich hier umschaut, sie stehen auf den Balkonen, teilweise hier oben auch auf den Dächern und wollen sehen, wer ist denn nun der neue Papst? Und ich muss mich jetzt auch immer mal wieder umdrehen, weil ich bin jetzt natürlich auch gespannt, wann es losgeht. Es muss ja auch jeden Moment so sein. Und hier entsteht jetzt auch schon, wenn ich das richtig sehe, Jubel. Und ja, es wird immer spannender. Die Leute richten ihre... Ja, ich gebe zurück zu Ihnen, Sigmund Gottlieb.
Ja, und man sieht hier, die Vorhänge öffnen sich, die Gardinen öffnen sich, die Türen öffnen sich in der Loggia, im Petersdom. Und wir haben hier Jean-Louis Thoron, den Kardinal Proto. Dekan, der das Habemus Papam verkünden wird.
Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Ja. Ja, liebe Zuschauer, das ist der neue Papst. Jorge Mario Bergoglio. Erzbischof von Buenos Aires. Ja, haben Sie damit gerechnet?
Jein, denn er war letzten Endes schon vor 8 Jahren der große Favorit, wenn es um einen Papst aus der Dritten Welt geht, war Bergoglio der Erstgesetzte. Insofern ausgleichende Gerechtigkeit. Acht Jahre später wurde er es dann.
Ab primas.
Ich hatte nicht damit gerechnet, muss ich sagen, aber ich finde es fantastisch, dass er als Jesuit den Franziskus sich jetzt als Namen gewählt hat, nachdem Benedikt vorher dran war. Vielleicht nimmt der Nächste einmal Ignatius.
Okay, dann schauen wir jetzt mal, wie die Menschen hier auf dem Petersplatz reagieren. Das ist im Moment noch eine... doch weitgehende Stille, das Warten auf den neuen Papst. Vielleicht nutzen wir die Zeit, Bischof Josef Clemens, ein Überraschungskandidat, den wir hier sehen.
Ja, ich muss schon sagen, für mich schon, weil man ja gehört hat in den letzten Jahren, dass er neben Kardinal Ratzinger der große Kandidat war. Und dass er jetzt mit 76 Jahren dieses ja doch sehr schwere Amt antritt und bereit ist, es anzunehmen, erstaunt mich schon sehr.
Ja. Kann man daraus den Schluss ziehen, es ist ein Kompromisskandidat, weil die Favoriten möglicherweise nicht durchgekommen sind?
Das könnte sein, aber wer vor 8 Jahren schon, sagen wir, eine große Persönlichkeit war, der ist es heute ja auch. Und wenn er die Gaben hat, dann finde ich es in Ordnung, dass die Kardinäle jemanden gewählt haben, der ein solches Ansehen genießt und von dem man annimmt, dass er die Kirche in dieser Zeit recht führen kann.
Welchen Schluss, Sie haben es eben schon angesprochen, ziehen wir daraus, dass er 2 Jahre jünger ist, als Benedikt XVI. Bei Amtsantritt gewesen ist?
Naja, sagen wir, man müsste jetzt genau sehen, wie er beieinander ist, wie man in Bayern sagt, nicht? Und ich denke, dass jemand mit einer solch großen Erfahrung, einer so großen Diözese, und er lenkt natürlich, und das freut mich besonders, den Blick auf Lateinamerika.
Mhm.
Das heißt,
auf einen Wachstumsmarkt der Kirche.
Ganz genau, ganz genau. Und wiederum für uns ist es natürlich sehr schön, weil wir den Weltjugendtag in Brasilien haben. Und von daher richten sich natürlich jetzt auch die Blicke vieler, vieler Jugendlichen auf den neuen Papst. Und sie werden sich vielleicht auch einen Schubs geben und sagen, den wollen wir in Rio sehen und hören.
Nun haben wir gerade auch mit unseren Gesprächspartnern sehr lange diskutiert, ja, was muss ein neuer Papst mitbringen, wie muss er beschaffen sein, welche Durchsetzungskraft muss er haben, welches Programm muss er abarbeiten. Hat er diese riesige Aufgabe, die er jetzt zu bewältigen hat, kann er die tatsächlich in dieser Zeitspanne, das muss man jetzt nun auch mal deutlich sagen, die ihm kräftemäßig auch zur Verfügung steht, kann er die tatsächlich wenigstens zum Teil bewältigen?
Ich denke schon, weil er hat ja bereits eine Erfahrung, wie ich schon sagte, in einer großen Diözese. Und von daher gehe ich davon aus, dass er mit einer guten Vorbereitung dieses ja nun enorme Amt wahrnehmen wird.
Mhm. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, wir haben das eben auch noch mal angesprochen, die Deutschen, die ja besondere Vorstellungen haben, was einen Papst angeht, die das auch immer besonders offen artikulieren, die hier auch sehr viele Idealvorstellungen haben. Am liebsten hätten sie einen Papst aus Afrika gehabt, wie sie mehrheitlich neulich in einer Umfrage gesagt haben. Wird die Frage sein, wie werden die Deutschen sozusagen mit einem solchen Papst umgehen und zurechtkommen?
Also was ich gehört habe, ist er in seiner Diözese sehr beliebt.
Ja.
Er ist ein entschiedener Mann.
Ja.
Und er ist, und das glaube ich das Allerwichtigste, er ist ein Mann des Glaubens, ignatianisch geprägt.
Ja. Was heißt das, ignatianisch geprägt?
Ja, wie Sie ja wissen, die Jesuiten haben ja eine lange, lange, lange Ausbildung zu absolvieren.
Ja.
Und haben, wie soll ich sagen, eine schon in die Wiege gelegte geistliche Dimension.
Ja.
Nicht wie die Exerzitien des heiligen Ignatius ja zeigen.
Bischof Clemens, was sagt uns dieser Name Papst Franziskus der Erste?
Das ist natürlich schon eine riesige Überraschung,
ja,
dass er diese Dimension des heiligen Franz von Assisi jetzt in die Weltkirche hineinbringt. Ich finde das sehr gut. Wir haben die Dimension des Mönchtums gehabt.
Ja.
Und jetzt haben wir eben die Dimension des Franz, der ja ein Mann, wenn ich mal so sagen darf, der Reduktion aufs Wesentliche.
Ja.
Ein Mann, der die Gottesbeziehung sozusagen durch und durch leben wollte.
Ja.
Und alles an die Seite geschoben hat, was dem nicht entsprach.
Ab Primas, jetzt ist gerade natürlich angesprochen worden, das Thema Mönchtum und jetzt eine neue Phase. Wie interpretieren Sie diesen Namen, den er sich gibt?
Ich glaube schon. Zunächst war es ja auch im Abendland Benedikt, der heilige Benedikt. Und dann, als die Kirche sehr feudal wurde im Mittelalter, kam der heilige Franz als Gegenreaktion sozusagen.
Ja.
Und der passt sehr gut für Lateinamerika, weil ja in Lateinamerika auch der Ausdruck oder das Motto, die Kirche ist für die Armen da, die Option für die Armen gewachsen ist.
Ja.
Von daher finde ich das für als sehr gutes Symbol, den heiligen Franziskus zu nehmen.
Ja. Bischof Clemens, darf ich Ihnen eine direkte Frage stellen? Sie können sie ja dann beantworten, wie Sie wollen. Trauen Sie ihm zu, dass er im Vatikan dort, wo es notwendig ist, auch die notwendigen Maßnahmen trifft? Dass er dort, wo es sein muss, auch aufräumt?
Ich habe ja eben schon angedeutet, er wird als sehr entschieden geschildert. Ja. Mhm. Und auch durchsetzungswillig und durchsetzungsfähig. Und vielleicht sind das Voraussetzungen, die das, was Sie angesprochen haben, dann auch in die Realität umsetzen.
Ja. Nun haben wir vorhin ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig ist Kontinuität von einem Papst zum nächsten. Sie war gegeben bei Johannes Paul II. Zu Benedikt dem 16. Wie bewerten Sie hier das Kriterium Kontinuität?
Ich denke, dass das sicher, er hat ja die letzten Päpste erlebt. Ja. Und als Kardinal kennt er ja auch Probleme der Weltkirche. Er kennt Papst Johannes Paul II., er kennt Papst Benedikt. Und von daher glaube ich, dass er ganz natürlich die vorgezeichneten Wege weitergehen wird. Und so groß ist die Auswahl ja auch nicht, sondern alle Päpste wollen den Weg des Evangeliums gehen. Mhm. Und wollen den anderen diesen Weg zeigen. Und sie wollen ihnen zeigen, dass es ein schöner Weg ist. Und ich glaube, dass ihm das gelingen wird.
Nun schauen wir noch mal zum Petersdom, auf die Loggia und warten auf die Worte des neuen Papstes. Das kann sich jetzt in der Tat nur noch um ganz wenige Minuten handeln. Abt Primas, das ist ja immer so eine Frage, was erwartet man von einem solchen Auftritt? Man erwartet ja etwas Programmatisches. Man erwartet eigentlich etwas, ja. Was sagt er uns jetzt? In welche Richtung geht er es? Wie offen, wie vorsichtig wird er jetzt da sein?
Ich glaube, dass er sehr deutlich sein wird. Er wird die Armut vieler Menschen in Lateinamerika ansprechen. Mhm. Vielleicht auch die Unterdrückung. Er wird sich aber auch bemühen um die Weitergabe des Glaubens, die ja jetzt bedrängt wird durch viele Evangelikalen, die einfach in die Gemeinden eindringen und die Gemeinden zerspalten wollen. Ich kann mir vorstellen, dass das zwei ganz wesentliche Dinge sind.
Ja, und jetzt kommt der neue Papst auf die Loggia am Petersdom. Wir lassen diese Bilder wirken. Er sieht so aus, als könne er es noch nicht so recht glauben. Das ist ja eine ganz ähnliche Situation, wie wir sie vor 8 Jahren bei Josef Ratzinger erlebt haben, der ja auch sehr zurückhaltend und sehr bescheiden diesen ersten Amtsakt absolviert hat. Fast sieht es aus, Bischof Clemens, als wolle man sich erst kennenlernen. Die ja. Menschen auf dem Petersplatz und der neue Papst. Wenn man bei Benedikt dem 16. sehr häufig vom Faszinosum der Demut gesprochen hat, ja. Diese ersten Bilder gehen für mich ja. In der Betrachtung eigentlich in eine ähnliche Richtung. Bischof Clemens.
Es ist natürlich für jemanden schon, wie soll ich sagen, ein großer Sprung bis auf den Mittelbalkon der Peterskirche. Und da muss einer so langsam auch innerlich viele, viele Schritte gehen, um den anzunehmen und auch sozusagen zu verinnerlichen. Ich habe also gehört, dass er ein Sohn italienischer Einwanderer ist.
Ja.
Also die italienische Sprache und die italienische Mentalität,
liebe Brüder und Schwestern,
ist ihm wohl sehr vertraut.
Guten Abend.
Voi sapete,
ihr wisst,
il dovere del conclave,
dass es die Pflicht des Konklave war, Rom einen Bischof zu schenken. Nun, meine Mitbrüder im Kardinalsamt haben diesen Bischof irgendwo am Ende der Welt hergeholt.
Vi ringrazio l'accoglienza.
Ich danke euch für diesen Empfang.
La comunità diocesana di Roma al suo vescovo.
Das Bistum Rom begrüßt seinen Bischof. Danke.
Prima di tutto vorrei
vor allem
fare una preghiera
möchte ich
per il nostro vescovo emerito Benedetto
XVI. Gebet sprechen für unseren emeritierten Bischof Benedikt den 16.
Preghiamo tutte insieme,
beten wir
per lui,
alle gemeinsam für uns, damit der Herr ihn segne und
Padre nostro,
Maria
che sei
ihn
nei cieli,
schütze. Ein gemeinsames Vater unser.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino.
Beginnen wir nun gemeinsam diesen Weg, der Bischof und das Volk, diesen Weg der Kirche Roms, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht, einen Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des Vertrauens ineinander. Beten wir immer füreinander, die einen für die anderen. Beten wir für die ganze Welt, damit es eine große Brüderlichkeit gebe. Ich wünsche euch, dass dieser Weg der Kirche, dieser Weg als Kirche, den wir heute beginnen und bei dem mich der Kardinal Vicario unterstützen wird, fruchtbringend sein mag für die Evangelisierung in dieser wunderbaren Stadt. Ich möchte nun den Segen erteilen. Davor möchte ich aber noch um einen Gefallen bitten. Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, dass er mich segnet. Bittet den Herrn um den Segen für seinen Bischof.
Tun wir
dies in aller Stille, verrichten wir in Stille dieses Gebet, dass ihr für mich betet.
Santo Padre Francesco,
der Heilige Vater Franziskus wird nun allen Anwesenden und allen, die seinen Segen über Hörfunk, Fernsehen und neue Technologien empfangen, den vollen Ablass in der von der Kirche festgelegten Form erteilen. Bitten wir den allmächtigen Gott, damit er den Papst lange an der Leitung der Kirche erhalte und der Kirche in der ganzen Welt Einheit und Frieden schenke.
Adesso vi darò la benedizione a voi.
Ich werde nun euch und der ganzen Welt den Segen spenden, allen Frauen und Menschen guten Willens.
Sancti Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Ja, das waren die ersten Worte von Papst Franziskus, dem Ersten, an die Menschen, die sich auf dem Petersplatz in Rom versammelt haben. Und das war der Segen des Papstes. Ein überraschender Papst nach all den Diskussionen, die wir in den letzten Tagen geführt haben, stand er zumindest nicht ganz oben auf der Favoritenliste. Und wenn man sich die Bilder hier ansieht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, fühlt man sich sehr erinnert an die Zeit vor 8 Jahren, als Josef Ratzinger zum Papst gewählt worden ist, Benedikt dem 16. Auch hier ein Stück Demut und Bescheidenheit, die zum Ausdruck kommt. Und vielleicht ist das ja auch ein ganz wesentliches Element, dass die Kirche jetzt in dieser schwierigen Lage braucht. Ja, und wir geben jetzt noch einmal ab zu Michael Mantlik, der ja sehr viel näher noch an der Situation am Petersplatz dran ist und der uns noch einmal beschreiben kann.
Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Betet für mich. Auf bald, wir sehen uns bald wieder. Morgen möchte ich zur Madonna beten, damit sie Rom beschütze. Gute Nacht. Und eine geruhsame Nacht.
Ja, das war beinahe dieselben Worte, die Papst Benedikt in seinen letzten Stunden vor dem Rücktritt in Castel Gandolfo gewählt hat, als er noch einmal zu den Menschen in Castel Gandolfo gesprochen hat. Auf Wiedersehen und gute Nacht, Franziskus der Erste. Gute Nacht zu den Menschen. Und jetzt zu Michael Mantlik, der sich auf dem Petersplatz befindet und uns noch ein paar unmittelbare Eindrücke von dort schildern kann.
Also man kann sagen, dass die Menschen hier den Auftritt des neuen Papstes sehr, sehr konzentriert aufgenommen haben. Es war eigentlich jetzt nicht keine Jubelstimmung per se, sondern man hat sofort gemerkt, die Aura, die Präsenz, die der neue Papst da transportiert hat, mit der er auch aufgetreten ist, eigentlich sehr schlicht, gar nicht prätentiös, sehr konzentriert, eine väterliche Figur. Also man konnte gerade bei diesem Gebet in der Stille merken, der Petersplatz wirklich, es war mucksmäuschenstill. Monsignore Frauenlob, wie haben Sie es erlebt? Es ist doch eigentlich schon eine sehr, eine unglaubliche Situation, so das habe ich ja noch nie erlebt.
Ja, also es ist erstaunlich. Er ist zunächst mal ohne die übliche Bekleidung, ohne Mozzetta aufgetreten. Also ganz schlicht. Ganz schlicht, wie es für den Franziskus sozusagen gehört. Nomen est Omen. Schauen wir mal, was kommt.
Monsignore Frauenlob, vielen Dank. Damit zurück zu Sigmund Gottlieb.
Ja, vielen Dank, Michael Mantlik. Und an dieser Stelle geben wir zunächst mal ab wieder zur Tagesschau nach Hamburg.
So viel zunächst zur Papstwahl in Rom. Wir kommen jetzt noch zu weiteren Nachrichten des Tages. Das Europaparlament hat den Finanzplan für die Europäische Union mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die 27 EU-Regierungen hatten sich erst im Februar nach langwierigen Verhandlungen auf den Kompromiss geeinigt. Er sieht für die Jahre 2014 bis 2020 Ausgaben von rund 908 Milliarden Euro vor. Deutlich weniger als von Parlament und Kommission gefordert. Jetzt muss neu verhandelt werden.
Für Parlamentspräsident Martin Schulz war das ein besonderer Tag. Zum ersten Mal durfte sein Haus über den 7-jährigen EU-Haushalt abstimmen. Dieses Recht kosteten einige Abgeordnete redlich aus und rechneten gleich auch mit der bisherigen Sparpolitik in Europa ab. In Griechenland sprießen die Rechtsextremen hervor. In Italien gibt es keine Regierung. In Zypern fallen die Banken in Konkurs. In Spanien verlieren wir die junge Generation mit mehr als 50% Arbeitslosen. Wir brauchen jetzt eine zweite Option. Wir brauchen mehr Geld für Solidarität, für Wachstum und Investitionen. Das europäische Budget beschleunigt den Gewaltmarsch hin zu noch mehr Arbeitslosen und Verarmten. Mit diesem Haushalt haben wir keine Möglichkeit mehr, mit europäischen Mitteln gegenzusteuern. Auf verlorenem Posten. Es fanden sich nur wenige Stimmen, die den von den europäischen Regierungen vorgeschlagenen EU-Haushalt mittragen wollten. Ich weiß, dass Herr Cohn-Bendit und viele andere des Sparens müde sind und schnell zurück wollen zur Mentalität des Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben. Wir sollten nicht zurückkehren in die Zeiten, als die Regierungen noch Wähler mit geborgtem Geld kauften, und zwar auf Kosten der Zukunft ihrer Kinder. So gut das Argument auch sein mochte, eine breite Mehrheit, 506 von 690 Stimmen, lehnte das EU-Budget ab.
Ich verweise darauf, dass das Europaparlament damit gezeigt hat, dass es als Verhandlungspartner ernst genommen werden muss.
Interessant, nicht nur Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke, auch Konservative stimmten heute gegen den EU-Haushalt. Sie fordern mehr Mittel für Bildung, Forschung und gegen Arbeitslosigkeit. Schon morgen könnten ihre Forderungen wieder auf den Tisch kommen, beim EU-Gipfel in Brüssel.
Das Bundeskabinett hat heute den Etatentwurf 2014 beschlossen. Finanzminister Schäuble sprach von einem starken Signal auch für Europa. Verabschiedung und Vorstellung der Eckwerte waren wegen des morgigen EU-Gipfels in Brüssel um eine Woche vorgezogen worden. Vorgesehen ist, dass der Bund im kommenden Jahr die Neuverschuldung senkt und 2015 dann ganz ohne neue Schulden auskommt.
Die Regierung ist stolz auf ihr Zahlenwerk. Gleich zwei Bundesminister wollten deshalb die Eckdaten des Haushaltes 2014 und die mittelfristige Finanzplanung vorstellen. Statt 302 Milliarden Euro wie in diesem Jahr sollen 2014 nur 296,9 Milliarden ausgegeben werden. Die Neuverschuldung soll sogar von 17,1 auf 6,4 Milliarden Euro sinken.
Diese Eckwerte belegen, dass konsequentes und nachhaltiges Haushalten und Wachstum einander nicht ausschließen, sondern dass sie sich ganz im Gegenteil positiv bedingen.
Der Wirtschaftsminister nutzt die Gelegenheit, schon einmal ein wenig Wahlkampf zu machen.
Der Kurs dieser Koalition hier auf Bundesebene Union und FDP steht im klaren Gegensatz zum Kurs von Roten, Grünen und Linken in den Ländern. Überall, wo dort regiert wird, gibt es eben Schuldenhaushalte.
Dabei musste der Gesundheitsminister von der FDP am meisten sparen. 3,5 Milliarden Euro spart der Bund beim Gesundheitsfonds. Auch die Rentenversicherung erhält weniger. Für die Opposition das falsche Signal.
Das entspricht der Logik der Politik der Bundesregierung Merkel-Schäuble dort, wo Einschnitte aus ihrer Sicht möglich sind, da wo sich die Leute nicht entsprechend wehren können, da wo es nicht ausreichend Lobbyisten gibt, wird geschnitten.
Hinzu komme mangelnde Vorsorge.
Es gibt keinerlei Vorsorge für zusätzliche Maßnahmen oder Absicherung von Krediten. Im Gegenteil, auch diese Probleme werden die nächste Legislatur dem nächsten Finanzminister vor die Füße gekippt.
Beschlossen wird der Haushalt nämlich erst im Herbst vom dann gewählten neuen Bundestag.
Die Commerzbank will mit Hilfe einer Kapitalerhöhung die Staatshilfen vollständig zurückzahlen. Die Bank musste in der Finanzkrise mit Milliarden Euro gestützt werden. Im April soll die Kapitalerhöhung von der Hauptversammlung beschlossen werden. Der staatliche Bankenrettungsfonds SOFIN hält derzeit ein Viertel der Anteile an Deutschlands größtem Geldhaus. Die Bundesregierung hat sich heute auch mit der Situation schwangerer Frauen beschäftigt, die in Not geraten sind. Ihnen soll künftig in Kliniken die Möglichkeit gegeben werden, ihre Babys vertraulich zur Welt zu bringen und zur Adoption freizugeben. Ein heute verabschiedeter Gesetzentwurf sieht dafür vor, die Daten der Frauen werden nicht weitergegeben, sondern über Jahre unter Verschluss gehalten. Ziel ist es, zu verhindern, dass Mütter ihre Neugeborenen aus Verzweiflung aussetzen oder töten.
Es ist immer ein extremer Konflikt. Eine schwangere Frau braucht Hilfe bei der Entbindung, aber ihren Namen will sie nicht sagen. Eine rechtliche Grauzone. Das soll geändert werden. Die Schwangere bekommt Hilfe, ihre Daten werden aufgenommen und versiegelt. Die Mutter bleibt unerkannt, das Kind kommt erstmals zu seinem Recht.
Nach 16 Jahren dann kann das Kind die Daten der Mutter erfahren. Die Mutter hat die Möglichkeit, im Jahr zuvor dagegen Einspruch einzulegen. Sie muss allerdings wichtige Belange geltend machen.
Anonyme Geburten im Krankenhaus sollen künftig nicht mehr möglich sein. Aber Babyklappen bleiben zunächst bestehen. Unverständlich für den Deutschen Ethikrat.
Die Babyklappen sind ein Angebot, das überhaupt nicht kontrolliert ist. Den Kindern wird das Recht auf die Kenntnis ihrer Herkunft genommen. Und wir wissen überhaupt nicht, und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass dadurch tatsächlich Leben gerettet wird.
Die vertrauliche Geburt in einem Krankenhaus sei gut, doch nicht für alle Frauen. Die bayerische Justizministerin begrüßt, dass die Babyklappen erhalten bleiben.
Es gibt Frauen, die keine Beratung wollen, die keinen Kontakt wollen, die wirklich so anonym gebären wollen. Und wir müssen sie in Schutz nehmen. Wir müssen ihnen und dem Kind Schutz geben, denn es geht schließlich darum, dass dieses Kind am Leben bleibt.
Das Gesetz soll im kommenden Jahr in Kraft treten. Mit der vertraulichen Geburt ist erstmals eine rechtliche Grundlage geschaffen worden. Dennoch sei das Gesetz nicht zu Ende gedacht, sagen Kritiker. Denn Frauen in extremen psychischen Situationen würden damit nicht erreicht.
Die deutschen Sicherheitsbehörden sind heute verstärkt gegen die Salafisten-Szene vorgegangen. Der Essener Staatsschutz nahm 4 mutmaßliche Islamisten fest. Sie sollen einen Mordanschlag auf den Chef der rechtsextremen Partei Pro NRW geplant haben. In Nordrhein-Westfalen und Hessen gab es am Morgen mehrere Razzien bei Personen, die in Verbindung zu salafistischen Organisationen stehen sollen. Zuvor hatte Bundesinnenminister Friedrich 3 radikal-islamische Vereine verboten und aufgelöst.
Auf ihn sollen Islamisten einen Mordanschlag geplant haben, Markus Beisicht, Chef der rechtsextremen Pro-NRW-Partei. Die hat im vergangenen Frühjahr Stimmung gemacht gegen Moscheen und Muslime. Und aus ihren Reihen sollen die mutmaßlichen Anschlagsplaner kommen, radikale Salafisten, die sich bereits mehrfach gewalttätige Auseinandersetzungen mit Pro-NRW-Anhängern geliefert hatten. 4 Salafisten hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen heute festgenommen. Dabei stellte sie auch eine Schusswaffe sicher.
Darüber hinaus wurde in einer Wohnung eine Liste aufgefunden mit Pro-NRW-Politikern. Und es wurde ebenfalls aufgefunden insgesamt 616 Gramm eines sprengstofffähigen Selbstlaborates.
Ebenfalls heute, aber unabhängig von diesen Festnahmen, durchsuchten Ermittler wie hier in Frankfurt Objekte von 3 salafistischen Vereinen, die der Bundesinnenminister kurz zuvor verboten hatte. Die Vereinsverbote zielen nicht auf Gewalttäter, sondern auf islamistische Hetzer. Denn die salafistische Propaganda gilt als brandgefährlich.
Wir sehen auch, dass all diejenigen, die mit großer Inbrunst Attentate verüben wollen, Anschläge verüben wollen, den Dschihad führen wollen, dass all die auf dem geistigen Nährboden des Salafismus groß geworden sind.
Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass radikale Salafisten einen Mordanschlag geplant haben, wäre dies ein Beleg mehr für ihre Gefährlichkeit.
In Leipzig ist die diesjährige Buchmesse eröffnet worden. Bis zum Sonntag präsentieren die Aussteller mehr als 100.000 Titel. Die Branche sieht sich im Aufwind. In diesem Jahr sind die Umsatzzahlen im deutschen Buchhandel deutlich gestiegen.
Draußen Winter, drinnen Bücher Frühling. Die Leipziger Buchmesse startet mit umfangreichem Programm. Prominenten wie Michael Gorbatschow und dem immer wieder neu gesteckten Ziel, für Literatur und Lesen zu begeistern. Und die Autoren, die ihre Bücher über das Netz selbst verlegen, sollen auch auf die Messe geholt werden.
Es gibt das Leipzig liest Highlight und das sind die neuen Bücher. Die stehen erstmal im Vordergrund. Bei unserem Programm Autorennet Leipzig haben wir uns mit der Internetplattform Neobooks zusammengetan, einen Self-Publisher-Preis aufgelegt, um Autoren aus dieser Szene auch in den Buchmarkt hereinzuholen.
Über 2000 Aussteller präsentieren allein 20.000 Neuerscheinungen. Zu den Schwerpunkten gehört auch der Blick nach Osten, genauso wie ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm. Vorlesen lassen sich auch gern Erwachsene. Deswegen ist das Lesefestival Leipzig liest mit tausenden Lesungen in der ganzen Stadt jedes Jahr ein Erfolg. Dabei wird immer noch geblättert und nicht gewischt. In Deutschland machen E-Books nur 2% des Umsatzes aus. Mit dem Buchpreis zur europäischen Verständigung für das Buch Europa erfindet die Zigeuner wird die Buchmesse im Leipziger Gewandhaus zur Stunde eröffnet.
Die Lottozahlen 3, 26, 29, 32, 38, 46 und die Zusatzzahl 34, die Superzahl 7, die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 1, 8, 7, 5, 3, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 7, 5, 5, 6, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. März.
Das Tief, das Richtung Norddeutschland zieht, löst sich morgen auf. In weiten Teilen des Landes erwartet uns winterliches Wetter mit Sonne, Wolken und einzelnen Schneeschauern. In der Nacht und am Tag schneit es vor allem im Südosten Bayerns ab und zu etwas, unmittelbar an den Alpen schneit es kräftiger. In der Nordwesthälfte fällt hier und da etwas Neuschnee, sonst ist es teilweise länger klar. Am Tag teilweise freundliche Abschnitte, mitunter ist es aber auch stark bewölkt und es fallen Schneeschauer. Am freundlichsten ist es im Osten und im Nordwesten. Der Wind wird schwach bis mäßig. In der Nacht minus 1 Grad an der Nordsee, wo es über Schnee länger aufklart, unter minus 15 Grad. Am Tag minus 4 Grad im Erzgebirge, plus 3 Grad am Rhein. Am Freitag schneit es im Westen etwas, sonst Sonne und Wolken, im Osten und Südosten stellenweise Schneeschauer. Am Samstag ist es im Süden und Osten meist freundlich, im Norden und Westen gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Am Sonntag Schnee oder Regen, im Osten ist es teilweise noch freundlich, vor allem im Norden viel Wind.
Wir sind später wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Ingo Zamperoni. Darin aktuelle Informationen, Reportagen und Interviews zum neuen Papst Franziskus I. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.